Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ja, also es gab mal so eine Darstellung von mir. Ne? Ich kann nur sagen, das ist nur eine Teildarstellung, aber ihr könnt euch den Rest zusammenreimen. Krasse Sache, als sie kam, ja. Mein Thema funktioniert die Nächstenliebe. Christoph hat mich gefragt vor vielen Wochen, ob ich denn mal predigen wollen würde. Und ich will das eigentlich schon. Aber ich sag's euch, der Stress in der City Church, bis man hier steht, der ist schon extrem. Also es braucht eine PowerPoint, es braucht einen Filmausschnitt, ein Kamerateam kommt. Ich finde übrigens, Christoph, wenn wir jetzt schon alle gefilmt worden sind, dann müssten die, die schon lang hier stehen, erst recht mal gefilmt werden. Ich hoffe, das Kamerateam hat es auch gehört. Und da kann man dann auch Schränke auf, Kühlschrank-Check und so. Gut. Funktioniert die Nächstenliebe? Es ist ein Thema, was mir auf dem Herzen liegt, weil ich einfach glaube, dass die Liebe das ist, was uns am Leben erhält oder auch das Leben nimmt. Und eine Frage, eine Leitfrage für die Auswahl eines Predigtthemas war auch, ist es denn ein Thema, was jeden angeht? Und es ist ein Thema, was jeden angeht. Ich habe jetzt gerade noch mal so gedacht, wenn man an diesen Menschenversuch denkt, ihr kennt das wahrscheinlich, ich habe es nicht mehr recherchiert, ich glaube, Ludwig der 14. war es, wo Säuglinge versorgt wurden, exzellent versorgt wurden, ohne dass Beziehung aufgebaut wurde, ohne Liebe, die sind gestorben, weil die Versorgung alleine eben nicht langt. Und die Nächstenliebe, die Liebe untereinander, das ist das, wo wir die größten Verletzungen haben, wo wir entmutigt sind im Leben oder wo wir ermutigt sind im Leben, wo wir Freude haben oder nicht Freude haben. Ich arbeite als Psychotherapeutin, das habt ihr ja jetzt mitgekriegt. Von daher habe ich viel damit zu tun, dass Menschen entmutigt sind. Es läuft viel in den Gesprächen, geht es viel darum, haben sie Bestätigung bekommen von Vater und Mutter, bestätigt der Ehemann sie, bekommen sie Bestätigung im Beruf, all diese Themen. Und man kann anfangen mit dem Kuhschwanz, wie geht es? Ja genau, man fängt mit dem Kuhschwanz an und zum Schluss ist der ganze Kuh dann dran. Und das Endthema ist meistens Liebe und Ablehnung. Darin bewegen wir uns und das entscheidet, ob es uns gut geht oder nicht. So, nun bin ich also die vierte im Bunde, Marika Rimkus, die vierte und letzte von Lass mal hören. Man fragt sich halt dann so, wieso ist man ausgewählt? Vielleicht macht die Brille schlau oder der Blick? Naja, in dem Fall nicht, ist egal. Um einzuführen in das Thema, habe ich tatsächlich heute Nacht um 3 noch einen Filmclip, ist mir noch eingefallen. Ich hatte andere Ideen, die waren aber nicht so gegriffen. Und dann habe ich doch auf einen Film zurückgegriffen, der mich sehr, sehr stark beeindruckt hat. Beautiful Mind. Ein Teil davon gehört auch zu meiner Lebensgeschichte. A Beautiful Mind, ein ganz, ganz starker Film, der John Nash, den Hauptdarsteller hier, über seine gesamte Lebensspanne begleitet. Sein größtes Ziel, als er anfängt zu studieren, ich will wichtig sein in dieser Welt, ich will einen Namen haben in dieser Welt und in diesem Wahn, in diesem großen Ziel verliert er sich. Er erkrankt an Schizophrenie. Es gibt einen Studienfreund, das kriegt man erst später mit, dieses kleine Kind, was am Anfang gespielt hat. Sind Personen, die in seinen Halluzinationen sehr lebendig wirken, die es aber in seinem Leben eigentlich nicht gibt. Das sind Personen, die wirklich nur im Wahn existieren und irgendwann merkt das auch, weil die werden nicht älter, die begleiten ihn immer in diesem kleinen Kind und auch in diesem nie älter werdenden Studienfreund. Seine Frau ist eine ehemalige Studentin, die sich nicht hat irre machen lassen von seinem intellektuellen Zauber, die da hindurch geguckt hat und einfach sein Herz finden wollte. Und das hat sie gefunden und das lässt sie nicht los bis zum Ende dieses Films. Am Ende bekommt er den Nobelpreis, das Ganze ist eine wahre Geschichte. Und er bezeugt, dass das sicher zu einem ganz großen Teil nur so weit kommen konnte, nicht weil er so intellektuell unterwegs ist, sondern aufgrund der Liebe seiner Frau. Ich selber kenne solche Situationen, dass man da sitzt und dann beschließen Leute, du wirst eingewiesen. Das ist gut über 20 Jahre her. Oder sagen wir mal, nee, nicht gut über, aber 20 Jahre ist es her. 3 Klinikaufenthalte habe ich auch schon hinter mir. Einmal davon 9 Monate geschlossen, einmal 6 Monate geschlossen. Das ist kein Spaß. Das ist eigentlich nicht wert, dass ein Film gedreht wird. Aber dieser Moment, du sitzt da und alle sagen, es kann nur sinnvoll sein. Ja, ich habe in einer Situation mit meinem Bruder telefoniert und ich sage, ich gehe da nicht wieder hin. Und Georgie sagt, aber wenn es doch nicht anders geht, Marika, bevor du dir was antust, ist das der Weg. Das, was seine Frau sich gewünscht hat, dass etwas Außergewöhnliches passiert, noch in seinem Leben, dafür stehe ich heute hier als lebendiges Zeugnis. Denn die Zeit, die ich gerade angedeutet habe vor 20 Jahren, ja, da habe ich ausgesehen, als wäre ich 40. Heute glaubt mir das keiner, wenn ich sage, ich werde 43. Ich hatte damals 80 Kilo, bin durch die Gegend gewankt, habe teilweise gestottert und ich wollte auch diese Medikamente, die so fertig machen und trotzdem helfen, nicht nehmen. Gott hat mein Leben total auf die Füße gestellt. Es hat nicht gestimmt, was ein Oberarzt verlauten hat lassen. Er meinte so zu meinen Eltern irgendwann, die liegt ihnen ein Leben lang auf der Tasche, aus der wird nichts mehr. Langzeitstation, Jahre. Das schaut heute ein bisschen anders aus. Bin Gott sehr dankbar. Dieser Film ist ein absolutes Zeugnis für diese Liebe, die uns ins Leben ruft, die uns im Leben hält. Von daher ist die Grundlage für meine Predigt heute das, was Jesus sagt mit der Nächstenliebe. Die Jünger fragen ihn, sie sind bekannt mit dem ganzen Gesetz, mit all den dicken Büchern, die Mose geschrieben hat. Sie wissen, was Masse ist. Und Jesus sagt, ey, vergiss das mal alles. Es gibt eine Geschichte. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich würde mal sagen, niemand macht mir mehr weiß, dass er das nicht braucht. Und das ist gerade das, wo aber auch die scheußlichsten Sachen passieren, wo wir den anderen nicht verstehen, wo wir ihn nicht erfassen, wo wir in sein Herz reinknallen, wo wir ihn verletzen. Wir alle haben viele Erfahrungen gemacht schon im Leben mit Liebe und Enttäuschung von Liebe. Freitag war ich auf einem Konzert, Samuel Haft, war sehr schön. Und ein Lied, da singt er so, verliebt, verlobt, verlogen. Eigentlich heißt es verheiratet. Verliebt, verlobt, verheiratet. Friede, Freude, Eierkuchen. All diese Dinge, die funktionieren nicht immer. Jeder kennt die Verletzungen. Was passiert denn, wenn ich verletzt bin? Ich mache mein Herz zu und sage, so, jetzt muss ich mir neue Parameter bauen. Ich brauche neue Grundregeln für mein Leben. Ich weiß auf jeden Fall so nicht mehr. Das lasse ich nicht mehr zu, dass ich nochmal so verletzt werde. So machen wir dicht. Wir investieren. Es gibt eine Enttäuschung. Es gibt eine trotzdem Investition. Und so langsam zeichnet sich ein Weg ab, den wir vielleicht nicht geplant haben, den wir vielleicht auch nicht bewusst gewählt haben. Es hat eh keinen Sinn und die Welt ist auch zu schlecht und Gott hilft da auch nichts. Wo ist er denn eigentlich in all den Dingen, die passieren? Warum passieren denn die Dinge? Lässt er denn irgendwie alles zu? Ich sag euch, nicht in der Liebe zu investieren, ist, ja, das ist, glaube ich, der größte Fehler, den wir in diesem Leben machen können. Wenn es irgendwann mal so eine Bilanz gibt vielleicht, dann möchte ich irgendwie sagen können, ich habe in der Liebe investiert. Und das hat immer Sinn. Und wenn es einer unter tausend ist. Ich habe 2 Beispiele noch mitgebracht. In meinem Freundeskreis hat eine Freundin gerade ihre mittlere Tochter verloren. 11 Jahre alt, Leukämie. Wir haben sie vor wenigen Wochen beerdigt. Ich glaube, sowas Extremes, sowas Schwieriges habe ich vorher noch nicht erlebt, wenn die Klassenkameraden, die 11-Jährigen, laut schreiend in der Kirche sitzen, weil sie das gar nicht mehr handeln können, was da für ein Tränenschmerz kommt, dann sitzt man da und schüttelt den Kopf und fragt sich, warum? Warum passiert das? Und man hat keine Antwort. Und die habe ich auch nicht. Wenn ich hier stehe, ich habe keine Antwort, weil ich Christ bin. Ich weiß es nicht. Es gibt einfach keine einfachen Antworten. Vielleicht gibt es auch überhaupt keine Antworten auf die Fragen eines verzweifelten Herzens. Aber es gibt jemand, der dich liebt und der da ist. Das ist jetzt nicht die einfachste Botschaft, aber das ist die Realität. Es ist nicht so, dass sich alles Schicksal wendet, aber es ist so, dass es erträglicher wird, wenn jemand da ist. Es gibt eine feste Person, die ist da. Das ist Jesus. Ich habe das so erlebt und ich würde heute hier nicht so dastehen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte mit den Seesternen, der kleine Junge, der an diesem meilenlangen Strand entlang geht, die Ebbe ist gekommen, da sind, weiß nicht, Millionen von Seesternen liegen da rum und die vertrocknen alle. Und dann kommt jemand vorbei und denkt, der tanzt, derweil ist der dabei, wie wild, diese Seesterne ins Wasser zu schmeißen. Und er wird gefragt, was machst du denn? Da ist er total uferlos. Du schaffst so nie. Und dieser kleine Junge sagt, das stimmt, ich werde das nicht alles schaffen. Ich werde die Welt nicht retten, die Welt der Seesterne. Aber das macht gar nichts, weil für jeden Einzelnen, der im Wasser landet, sind es 100%. Und ich würde mir wünschen, dass wir in diesem Denken nicht aufhören zu investieren, an Menschen zu glauben. Ich habe vor ein paar Wochen, hat es mich berührt, die Geschichte eines jungen Mannes aus Kenia, Mombasa. Wir können uns, glaube ich, nicht vorstellen, wie Menschen dort leben. Wir leben im Luxus. Unsere Wirtschaftskrise ist in meinen Augen eine Luxuskrise gewesen und spricht ja auch keiner mehr groß davon. Es ist ja schon viel wichtiger, sich über Plakate zu unterhalten. Ich hatte das plötzlich irgendwie so, hat mich das so bewegt. Die mussten auch noch aus dieser Hütte raus. Jetzt gibt es irgendwie ein anderes Haus, aber das Haus hat kein Dach. Ich meine, Strom gibt es dann sowieso nicht. Aber wie gesagt, ich kann nicht für alles sorgen. Aber dieses Dach über dem Kopf, das ist ein Begriff, den kennen wir. Das hat mich total bewegt. Und ich habe angefangen, Freunde zu fragen. Und wir haben dieses Dach zusammengekriegt. Und er hat mir dann geschrieben, God clearly sent you to save me because I felt so alone. Und ich dachte, Gott hat mich gesandt, ganz sicher, schreibt er, weil ich irgendwie mitgekriegt habe, dass er sich gerade allein gefühlt hat. Ich dachte, das sind viel zu große Worte und trotzdem war es tatsächlich so, dass Gott mich in dem Moment sehr stark berührt hat. Das war schon ein starker Moment in der Küche, als das entstanden ist. Und da gibt es wahrscheinlich noch, ich weiß nicht, wie viele Menschen nebendran. Die könnten auch ein Dach brauchen, da kommen wir an dieses Uferlose. Aber das Uferlose soll nicht verhindern, dem einen zu helfen, für den einen da zu sein. Und diese Einsamkeit kennt wahrscheinlich auch jeder von uns. Das ist schon was, ich finde, Einsamkeit schneidet, das tut weh. Es gibt Momente, da will ich allein sein, die sind super, die brauche ich dann auch. Aber die Momente, die gekennzeichnet sind von Einsamkeit, das ist richtig ätzend. Ich persönlich möchte Gott in meinem Leben nicht mehr missen. Er hat unheimlich viel für mich getan. Ich hätte auch so eine Hauptdarstellerin in so einem schweren Film sein können. Ich habe mir so gedacht, das, was Gott für mich getan ist, ist zweierlei. Einerseits dieses objektive Angebot, Golgatha, er ist ans Kreuz gegangen, um uns alle zu retten. Jeder von uns hat Zugang, wenn er möchte. Auf der anderen Seite mein Leben als Patient, Ex-Patient und heute als Therapeut. Es sind 20 Jahre vergangen und ich war vor 4 Wochen auf einem Jubiläum von dem Bündnis gegen Depression in Nürnberg und ich war eingeladen als Kollegin von dem Herrn Dr. Braunwart, der Vorsitzende dieses Bündnisses ist. Und das war der Arzt, der mich bei meinem ersten Klinikaufenthalt 6 Monate direkt auf der geschlossenen betreut hat. Er wusste das nicht mehr, natürlich nicht, weiß nicht, wie viele da durchlaufen. Aber ich habe mich dann vorgestellt und habe gesagt, Herr Dr. Braunwald, ich möchte mich bedanken für die Einladung. Mein Name ist Marika Rimkus, ich habe Sie vor 20 Jahren kennengelernt. Da waren natürlich die Augen groß, aber meine ja auch. Ne? So. Funktioniert die Nächstenliebe? Ich habe 3 große Punkte mitgebracht. Der Punkt 1 ist, Gott sagt ja. Der Punkt 2 ist, wie hat denn Jesus die Nächstenliebe gelebt? Kann er uns Maßstab sein? Wie können wir danach folgen? Und die letzte Frage ist, und wir in der Geschichte. Gott sagt ja. Das ist der erste Punkt und das ist die Grundvoraussetzung. Ohne dieses Ja kann ich nicht immer wieder unterwegs sein und losziehen und Leuten begegnen und sie ermutigen. Und dass Gott Ja sagt, er ist zutiefst ein Ja-Sager. Vielleicht nicht zu allem, was du tust, aber mit ganz großer Sicherheit zu dir als Mensch. Dieses Ja-Sagen, das ist eine Sache, die müssen wir mit dem Herzen begreifen. Das geht nicht um den Kopf. Mit Gott leben ist mir eine sehr ernste Geschichte, aber keine fromme. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Unterschied. Die echte Beziehung mit Gott zu haben, hat nichts mit Frömmigkeit zu tun, nichts mit Pflichterfüllung. Und Gott dreht mir, also das habe ich noch nie erlebt, nicht den Hahn zu. Nicht in den scheinbar ungeistlicheren Dingen, also ich gehe auch ganz gern weg abends, ich trinke auch ganz gern Cocktails, wenn sie denn nicht so teuer wären, da muss man halt doch mal ein Bier trinken zwischendurch. Ich bin nicht im Kloster gelandet. Ich bin in der Gemeinschaft mit dem Vater gelandet, mit dem Vater aller Vaterschaft. Meine Beziehung zu ihm macht den entscheidenden Unterschied, nicht das, was ich tue oder was ich auch nicht tue. Er sagt Ja zu mir, mehr als sonst jemand in meinem Leben. Immer. Augustinus hat mal gesagt, Gott hasst die Sünde, aber nicht den Sünder. Kann man Amen sagen. Das Gegenteil von Pflicht in einer Beziehung ist nicht die Pflichtlosigkeit oder sowas, sondern das Gegenteil von Pflicht, dachte ich, ist die Liebe und die Dankbarkeit. Pflicht, glaube ich, hat in einer Beziehung nichts verloren und ist auch nicht gefordert. Manchmal habe ich allerdings das Gefühl, wenn ich so mit meinen Marokkaner Mädels, also ich sage das mal so, das ist nicht Afrika, sondern es ist, weiß gar nicht, 8 bis 10 Kilometer diese Richtung, ich sage jetzt nicht westlich, südlich, nördlich, aber das kriege ich wieder nicht hin. Und ich habe 10, meine Mutter ist da, die schimpft immer, dass ich so eine geografische Null wäre. Nicht so ganz, aber trotzdem weiß ich jetzt nicht, welche Richtung das ist. In Margezücher, Marokko, im Fasching wird es immer so genannt. Da habe ich meine Ursprünge, meine Würzburger Ursprünge, wir sind eine Clique, 8 Mädels, fragt mich nicht warum, die Mädels nennen uns Fighting Chicks. Weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber das sind Freundschaften, die gehen über 20 Jahre und mittlerweile haben wir viel geteilt, ob es Beerdigungen sind, ob es Dinge sind, dass die Ehe auseinandergeht, aber diese Freundschaften stehen, da bleiben wir einfach zusammen. Und das merke ich, das habe ich nicht mit so vielen Menschen im Leben. Und wir sehen uns auch nicht tagtäglich, aber das ist gar nicht nötig. Da gibt es ein Ja, und wir haben das neulich nochmal neu festgemacht, weil gerade eine ganze Menge schwierige Situationen in der Clique sind. Wir wollen uns auf das konzentrieren, was uns verbindet, was uns immer schon verbunden hat. Und das funktioniert und ich finde das sehr, sehr einzigartig. Und die fragen mich manchmal, bist du jetzt wieder zu heilig, oder? Wir wollen noch Halloween feiern, da kommst du nicht mit, gell? Nein, Halloween jetzt mal ausnahmsweise nicht. Ja, wieso? Ich sehe keinen Sinn da drin und wir haben so viel Gaudi miteinander das ganze Jahr, dafür brauche ich Halloween nicht. Sehen wir uns wann anders wieder? Es gibt Grenzen, aber es gibt wenige Grenzen. Ich glaube, dass es wichtig ist, immer wieder mittendrin zu sein. Und das lebe ich in meiner Clique mit den Mädels und dafür bin ich auch angenommen und auch immer wieder gefragt, wenn brenzliche Situationen auftauchen. Die Nachfolge Jesu ist mir ernst, aber ich will nicht fromm werden. Da bin ich ausgestiegen und da gehe ich nicht mehr zurück. Es gibt ein Vorbild, Nächstenliebe, wer will denn bestimmen, was Masse ist? Wer sagt denn, was richtig und falsch ist? Das ist eine ganz schwierige Frage. Ein Vorbild haben wir in Jesus. Ich finde es sehr spannend, wie Jesus mit Menschen umgeht und ich habe 3 Beispiele mitgebracht. Wir sehen, wie Jesus mit Menschen umgeht, A, in Sachen Ehebruch, B, in Sachen, das tut man nicht, oder den scheinbaren Sachen, das tut man nicht. Und C, in Sachen besondere Menschen. Das erste Beispiel ist der Ehebruch. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, die Pharisäer und die Gesetzeslehrer, die immer wissen, wo das Gesetz überschritten ist, ergreifen eine Frau in flagranti beim Ehebruch. Ja, sowas. Es ist nicht mehr die Frage, stimmt das, hat sie Ehe gebrochen, sondern es war live. Und er hat, die Gesetzeslehrer haben sie rausgeholt, sie haben sie vor Jesus hingestellt und gedacht, so, jetzt ist doch mal hier, Tatbestand ist klar, also ich habe mal ein paar Semester Jura studiert, da erinnere ich mich dann immer an diese Klarheit, Tatbestand ist klar und die Rechtsfolge ist nach damaligem Gesetz eigentlich auch nicht mehr fragwürdig. Steinigung. So kommen sie zu Jesus und sagen, diese Frau hat Ehebruch begangen, jetzt können wir sie doch steinigen. Und Jesus interessiert sich zunächst mal gar nicht. Ich denke immer, wenn ich mir das szenisch vorstelle, er sitzt da und schreibt mit dem Finger in den Sand. Und dann sagt er zu diesen Pharisäern und Gesetzeslehrern, hey Jungs, wenn einer von euch ohne Sünde ist, dann kann er ja den ersten Stein werfen. Komischerweise taucht dann in der Geschichte keine Diskussion mehr auf. Komischerweise fällt jedem von denen, die ja wissen, was richtig und falsch ist, sofort etwas ein, was sie bewegt, wegzugehen. Dann hat die Frau Angst, sie bleibt allein mit Jesus zurück und Jesus sagt, ja du, sind sie noch da? Und sie sagt, nee, jetzt sind sie alle weg. Und sie hat Angst vor Jesus, was wird er denn jetzt nun tun? Und er sagt, ja, gut, ich verdamme dich auch nicht. Dann geh hin und sündige nicht mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Sündige nicht mehr, das ist kein moralischer Zeigefinger, den wir so kennen in unserer Gesellschaft. Einem solchen Verhalten gegenüber, das ist die Liebe des Vaters. Er sagt, wenn du das tust, das wird viel Leid mit sich bringen. Ich erlebe das live in Beratung und Freundeskreis. Es wird viel Leid mit sich bringen. Es ist die Liebe des Vaters, die sagt, mach es nicht so. Und Jesus hat hier Mut, entgegen dem Gesetz mit persönlicher Verantwortung zu entscheiden. Und er sagt, wir werden dich nicht steinigen. Und er spricht die Pharisäer an und sagt, so wie ihr da gerade unterwegs seid, ne? Also, können den Spieß auch umdrehen. Wenn einer von euch ohne Sünde ist, kann er ja anfangen. Sie sind alle weg. Das nächste in Sachen, das macht man nicht, ist die Geschichte in Matthäus 9, wo Jesus den Zachäus holt, er ist dann hinterher auch noch mit denen im Haus, isst mit denen zusammen. Wahrscheinlich haben die Fets, denen geht's gut, jetzt kommen sie wieder vorbei, die guten Männer, die Gesetzeslehrer und die Pharisäer, und sehen, dass Jesus mit den Sündern und Zöllnern zu Tisch liegt. Und sie fragen sich, was ist denn da los? Sprechen die Jünger an und sagen, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Das macht man nicht. Man geht überhaupt nicht mehr auf Fasching. Man trinkt nicht 1, 2, 5 Bier. Man macht das nicht. Das ist Sünde. Es geziemt sich nicht. Und Jesus sagt, er hört es und sagt, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Es ist ihm völlig wurscht, welchen gesellschaftlichen Status diese Leute haben. Es ist ihm völlig wurscht, ob es da was gibt. Das macht man nicht. Er sieht, diese Leute, die brauchen jemand. Er will sie hineingewinnen in diese Beziehung, in diese heilende Beziehung. Und das sollte auch unser Auftrag sein. Er sagt, geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfer. Ich empfinde, wieder geht Jesus gegen alle Gesetze. Das ist nicht sein Maßstab. Er entscheidet unabhängig davon. Das letzte in Sachen besonderer Mensch, eine Geschichte, die mich speziell sehr berührt. Und zwar geht es um den Thomas, einer der 12 Jünger. Jesus ist gekreuzigt, er ist auferstanden, er besucht die Jünger, er kommt in dieses Obergemach, wo die Jünger versammelt sind, und wie so oft in diesen geistlichen, scheinbar geistlichen Begegnungen, Thomas ist nicht dabei. Und er ist ja jetzt eh nicht so der Obergeistliche, er ist schon ziemlich geradlinig und er fordert immer. Und die Jünger sagen, du, der Herr ist auferstanden, Jesus war hier. Und Thomas sagt, hier können wir mal einen Schuh aufblasen, Jesus war hier. Das glaube ich erst, wenn ich meine Hände in seine Wunden legen darf. So, was würden wir jetzt sagen, wenn jemand so unterwegs ist? Oh, liebe Zeit, das wäre wieder ein ganz komplizierter Mensch irgendwie. Der braucht es ja wieder super besonders. Ja, so ist er. Ja, so bin ich. Möchte auch nicht anders sein. Gott hat mich so geschaffen. Und ich finde es faszinierend, wie Jesus mit Thomas umgeht. Es gibt keine Zurechtweisung. Er kommt einfach. Thomas war bei ihnen, kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deine Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hände her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig, Thomas. Ich glaube, niemand von uns kann kompliziert genug, besonders genug sein, dass Jesus nicht so auf uns zugehen würde und uns genau in diesem Bedürfnis begegnet. Komme ich zum dritten Punkt, dritter und letzter Punkt. Die Überschrift ist immer noch: Funktioniert die Nächstenliebe? Und wir in Sachen Ehebruch, in Sachen das macht man nicht, in Sachen besondere Menschen? Ich habe ein Zitat gefunden von Sophie Scholl und ich wollte das gerne belegen, damit mir kein Plagiat unterstellt wird. Es ist gar nicht von Sophie Scholl. Sie haben es sich aber in der Zeit der Weißen Rose zur Parole gemacht, sie und ihr Bruder. Und die Parole heißt: Man muss einen harten Geist und ein weiches Herz haben. Eigentlich ist es ein Zitat von einem französischen Philosophen, von Jacques Martin, der im letzten Jahrhundert gelebt, wertvolle Sachen geschrieben. Und das hat die Geschwister Scholl fasziniert. Und ich sag's euch, das fasziniert auch uns. Solche Menschen möchten wir in unserer Umgebung haben, solche Menschen möchten wir sein. Menschen mit einem weichen Herz, bei dem harten Geist, könnte sein, dass wir schon ein bisschen erschrecken. Weil hart, das hören wir schon mal überhaupt, ganz gar überhaupt, niemals nicht gern. Ich glaube, das war jetzt die fünffache Verneinung, das muss super bayerisch sein. Und trotzdem ist es die Mischung, glaube ich, die es braucht. Ein starker Charakter und das weiche Herz. Nicht auf der einen Seite, nicht auf der anderen Seite runterfallen. Ich wünsche mir, dass wir uns aufmachen mit diesem harten Geist, mit diesem starken Charakter und gleichzeitig diesem weichen Herzen, miteinander umzugehen, auf Menschen zuzugehen. Das heißt, wir sind ehrlich miteinander, das heißt, wir helfen einander, das heißt, die Uhr spielt nicht immer die erste Geige. Ich höre vielleicht auch mal zu, wenn ich gar keine Zeit habe, oder ich bin einfach mal da, wenn ich keine Zeit habe. Das sind die Punkte, die sich in Herzen verankern. Unter Menschen gibt es keine Hundetreue, habe ich mal gehört. Hat mir in Österreich jemand gesagt. Das heißt, wenn jemand total spinnt, kannst du dich auch abwenden. Wo fängt es an, wo hört es auf? Hat dieser Mensch vielleicht dann nicht schon 5000 Mal die Erfahrung gemacht, dass die Leute sich abwenden? Die Bibel sagt einiges drüber, wo ich immer denke, da komme ich nie hin mit Geduld und Langmut und Vergebung. Aber ich will nicht aufhören, mir das zum Maßstab zu machen und versuchen, mich dahin zu bewegen. Und wenn es schief geht, und es geht oft schief, kann ich immer nur sagen, es tut mir leid, war ich wieder daneben, ja. Was passiert aber häufig? Splitterbalkenprinzip, ihr kennt das, das ist weit verbreitet. Jetzt muss ich das mal runterlesen, sonst verdrehe ich das immer wieder. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Das müssen die Pharisäer gewesen sein, die schnell gegangen sind, statt den ersten Stein zu werfen. Ich sehe im anderen was, und das spreche ich natürlich viel lieber an, als mich mit mir auseinanderzusetzen, an meinen Ecken und Kanten zu arbeiten. Splitterbalken. Freud hat es dann später auch noch entdeckt. Das ist einer der klassischen Abwehrmechanismen in seiner Psychoanalyse. Ich sage dir, du bist zu spät, aber ich habe das große Problem eigentlich mit Pünktlichkeit. Ich habe da keine Freiheit. Und diese Projektion, dieses im anderen sehen und sofort ansprechen, was schief ist, das liegt manchmal leider oben auf. Und wie geht's uns denn? Neulich habe ich es erlebt, bin ich zum Putzen, das ist schon ein paar Wochen her, dann sagt die eine dort in dem Büro: Also Marika, du hast aber auch zugenommen. Ja. Gut beobachtet. Was macht das mit mir? Naja. Wir Frauen sind eitel und In Bayern würde man wahrscheinlich sagen, es ist so unnütz wie ein Kropf, sowas zu sagen. Es gibt viele unnütze Worte. Lasst sie uns sparen. Damit bauen wir den anderen nicht auf. Damit holen wir ihn nicht ins Leben. Damit halten wir ihn nicht ins Leben. Eltern, ich ermutige euch, auch ihr Väter, ihr wisst nicht, was ihr an Potenzial in eure Kinder hineinlegt, wenn ihr da seid und ihnen dieses Ja zusprecht. Ich bin in einem Elternhaus groß geworden, mein Vater war Offizier. Ich kenne laute Töne, ich kenne kurz angebundene Töne, aber was ich nie erlebt habe, ist, dass irgendjemand von meinen Eltern, weder meine Mutter noch mein Vater, gesagt haben, das wird eh nichts, dazu bist eh zu blöd. Das ist ein Satz, der mir in der Seelsorge, in der Therapie häufig begegnet und die Menschen zerbrechen an so einem Satz. Und ich schätze es immer wieder, jedes Mal neu wert, dass ich so einen Satz nie gehört habe. Es hat eher geheißen, das machst du schon. Manchmal war mir das zu unaufregend, weil es kostet mich auch Schweiß, etwas zu leisten. Aber es war immer diese Ermutigung und lasst uns tatkräftig werden. Lasst uns den Mut haben, auch wie Jesus, vielleicht mal am Gesetz vorbei eine Entscheidung zu treffen. Das Gesetz zu umgehen, weil das Herz eines Menschen auf dem Spiel steht. Ich glaube, wenn wir in so einer Umgebung unterwegs sind, dann leben wir auf. Und wenn es nur 20 Seesterne sind, die leben. Hätte ich die auch nicht angepackt, wird niemand mehr leben. Lass uns anfangen oder auch nicht aufgeben oder noch stärker werden in diesem sich gegenseitig Mut zu sprechen, das Leben, was in jedem liegt, es geht in jedem irgendetwas, herauszusprechen, ins Leben zu sprechen. Die letzte Folie, die ich habe, ist die Überschrift, ja, die Nächstenliebe funktioniert. Sie bringt Leben in Fluss ohne Ende. Wir müssen nur ein paar Punkte beachten, dass wir daran nicht vorbeigehen. Und wenn wir das in uns fest haben, wenn wir das gespürt haben, wie gut es ist, wie gut es tut, dann sollte uns nichts mehr halten, davon weiterzugeben. Dafür stehen wir auch irgendwo, wenn wir uns als Christen bezeichnen. Die Nächstenliebe, Salz und Licht, der Christoph hat es neulich gepredigt, war eine ganz, ganz starke Predigt, hat mich sehr fasziniert. Wir haben genug in uns, um Salz und Licht zu sein. Wir haben genug in uns, uns gegenseitig zu ermutigen. Das Leben in uns freizusprechen, immer wieder neues Leben zu spenden, wenn jemand entmutigt ist. Ich habe da ein Bild auf dieser Folie. Da war ich am Dienstag am Hubland oben, bin ein bisschen spazieren gewesen und habe gedacht, das ist doch so ein Bild. Wahrscheinlich sieht man es nicht so ganz, ich habe ein Video gedreht, aber das habe ich mir nicht getraut mit dem MP3-Player und dem Zeugs da. Aber da war nur, es war alles strohig, kein Saft, alles ausgetrocknet, da war auch ein Bagger unterwegs, also da gab es nicht viel Leben. Es war stachlig und es war strohig. Und dann sieht man so einzelne Grashalme zwischendrin und ich dachte, das ist ein wunderschönes Bild. Irgendwie hat jeder von uns was erlebt in seinem Leben und irgendwie stehen wir alle in der gleichen Umgebung. Aber Einzelne haben zu Momenten Saft und Kraft, wo andere sie nicht haben, wo sie ausgetrocknet sind, wo sie ausgelaugt sind. Und ich glaube, dass das ein großartiger Weg wäre, wenn wir das umverteilen können, wenn die, die gerade Saft haben, für die, die sie nicht haben, im Sinne von einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, unterwegs sein können, wenn wir einander ermutigen und die Prioritäten im Gegenüber setzen. Ja, damit bin ich am Ende. Das, was mir am Herzen liegt, über die Nächstenliebe, über den Umgang miteinander, ist nicht einfach nur ein biblisches Prinzip, es ist ein menschliches Prinzip. Wenn ihr Fragen habt, es gibt auch ein Gebetsteam, ihr könnt in die letzte Reihe nach dem Gottesdienst, dort werdet ihr empfangen, wenn ihr das möchtet, wenn ihr Gebet haben möchtet. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch zu mir kommen, ich beantworte sie gerne, ich erzähle auch gerne aus meinem Leben. Ich stehe hier wirklich als lebendiges Zeugnis. Man kann diese Hoffnung investieren, dass Gott etwas tut und ein Blatt wendet.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.